Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, den er an der rechten Hand gefasst hat, um ihm die Völker zu unterwerfen, um die Könige zu entwaffnen, um ihn Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten. Um meines Knechtes Jakob willen, um Israels, meines Erwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst niemand. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dir den Gürtel angelegt, ohne dass du mich kanntest, damit man vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr und sonst niemand. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich Sie heute fragen würde, ob Sie wissen, wer der Messias ist, dann würden vermutlich die meisten von Ihnen zur Antwort geben, klar, Jesus Christus ist der Messias, den Gott gesandt hat. Der Messias war derjenige, den das Volk Israel sich Jahrhunderte erbetet hat von Gott. Und umgekehrt hatte Gott dem Volk Israel Jahrhunderte versprochen, ich werde euch den Messias senden und er wird der Retter sein, der euch befreit. Und in der Apostelgeschichte, in einer Predigt des Petrus, da sagt Petrus ganz ausdrücklich, diesen Jesus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und Messias gemacht. Der Messias, der Retter, der Erlöser, der Befreier ist Jesus Christus. Aber jetzt kommt was Merkwürdiges. In der Lesung, die wir gerade gehört haben, aus dem Propheten Jesaja, da bezeichnet Gott selber den heidnischen König Cyrus als seinen Messias, einen Heiden. Der gehörte nicht einmal zum Volk Israel. Und außerdem steht zweimal in diesem Abschnitt dabei, der kennt mich überhaupt nicht, sagt Gott. Und trotzdem sagt Gott von ihm, das ist mein Messias, mein Retter, den ich euch sende. Und ich öffne ihm die Türen und er wird die Völker besiegen. Und ich tue das alles, um mein auserwähltes Volk zu retten. Ich muss ein klein bisschen ausholen, damit Sie den Zusammenhang verstehen können. Das Volk Israel war verschleppt worden in die babylonische Gefangenschaft. Das war der Tiefpunkt der Geschichte Israels. Israel war gleichsam ausradiert. Die waren weg als Volk. Und dabei waren sie das auserwählte Volk Gottes. Aber noch viel schlimmer als die Gefangenschaft in Babylon war, dass ihr geistliches Zentrum weg war. Der Tempel in Jerusalem war zerstört worden. Das, was sich kein Jude vorstellen konnte. Denn Gott hatte gesagt, da will ich meinen Namen wohnen lassen. Und wenn ihr in diesem Tempel zu mir betet, werde ich euch erhören. Und außerdem, ihr dürft nirgendwo ein Opfer darbringen, außer hier im Tempel. Und jetzt war der Tempel weg. Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Sie konnten keinen Gottesdienst mehr feiern. Sie konnten kein Opfer mehr darbringen. Und dann noch dazu den Spott der Babylonier. Was habt ihr doch für einen mickrigen Gott? Der hat euch überhaupt nicht helfen können. Unsere Götter hier in Babylon, das sind die Sieger geblieben. Die haben uns geholfen. Ihr, die Israeliten, ihr habt doch so wunderschöne Psalmen, so wunderschöne Lieder vom Zion. Singt uns doch mal ein paar von diesen Zionsliedern. Aber Israel konnte keine Lieder mehr singen. Und wenn, dann höchstens noch Klagegesänge. Es war aus mit ihnen. Ihre Hoffnung war zerbrochen. Gott hat uns verlassen. Das war ihre große Not. Und dann in dieser Situation, als das Volk Israel ganz unten ist und sie nicht mehr weiter wissen, da fängt Gott plötzlich an, durch einen Propheten zu Israel zu reden. Wir kennen nicht einmal den Namen dieses Propheten, aber seine Botschaft ist aufgeschrieben im zweiten Teil des Buches Jesaja. Und da sagt Gott durch den Propheten zu seinem Volk, Guckt doch mal in die Weltgeschichte rein. Habt ihr noch nie darauf geachtet, der Perserkönig Cyrus, den habe ich zu meinem Messias gemacht, zu meinem Gesalbten gemacht, zu meinem Retter gemacht, der euch retten wird. Könnt ihr nicht erkennen, dass er von Volk zu Volk zieht und ein Volk nach dem anderen erobert? Und er wird auch Babylon erobern. Das konnte sich keiner in Israel vorstellen. Die babylonische Macht, die war so zementiert, die war so festgefügt, dass da jemand Sieger sein sollte über die Babylonier, das konnte man sich nicht vorstellen. Aber Gott hat es gesagt. Und dann hat es nur wenige Jahre gedauert und dann ist das Wirklichkeit geworden. Der Perserkönig Cyrus hat gleichsam im Handstreich Babylon erobert. Und jetzt kommt das Abenteuerliche. Dieser heidnische König, er lässt als allererstes einen Erlass, dass das Volk Israel wieder zurückkehren darf nach Jerusalem und sie dürfen den Tempel wieder aufbauen. Und er hat sogar selber Geld gestiftet, damit sie den Tempel aufbauen konnten. Gott hatte eingegriffen. Gott hatte Weltgeschichte gemacht. Schwestern und Brüder, ich will Ihnen heute Morgen keinen Geschichtsvortrag halten, aber wir haben heute den gleichen Gott. Und unser Gott ist nicht ein Gott für die Sakristei oder für eine Betstunde zu Hause oder in der Kirche. Unser Gott ist auch heute noch ein Gott, der in die Weltgeschichte eingreift, dem die Welt nicht egal ist. Er ist der Schöpfer und er ist engagiert. Und er hat seinen Sohn Jesus ans Kreuz gegeben, um diese Welt zu retten. Und darum greift Gott auch heute in die Geschicke dieser Welt ein. Diese Lesung aus dem Propheten Jesaja, wo er Kyros, den Cyrus, den Perserkönig, als Messias benennt, die ist für mich einmal ganz wichtig geworden, und zwar im Jahr 1984. Da war diese Lesung sonntags auch dran. Und ich habe ein paar Tage vor dem Sonntag zu Hause im Gebet gesessen, habe diese Lesung durchgelesen, wo Gott den heidnischen König Cyrus zum Messias macht. Und dann ist in mir die Frage hochgekommen beim Gebet, wenn Gott damals einen heidnischen König, der ihn überhaupt nicht kannte, zum Messias macht, warum kann Gott dann nicht heute einen kommunistischen Führer, das war damals Brezhnev, der Generalsekretär der UdSSR, warum kann Gott dann nicht so einen Heiden, einen Atheisten, zum Messias machen, um die Situation in der Welt zu wenden? Um dieses ganze atheistische System im Osten zu zerbrechen. Warum kann Gott das heute nicht tun? Und ich habe von dem Tag an, jeden Morgen in meiner Gebetszeit, dieses Anliegen vor Gott gebracht. Warum benutzt du nicht heute so einen heidnischen Kommunisten? Es hat Jahre gedauert. Brezhnev konnte Gott nicht gebrauchen. Aber dann kam kurz nach Brezhnev Gorbatschow. Und was war das für eine Sensation? Ich kann mich gut erinnern, als dieser Gorbatschow noch als Kommunist in New York öffentlich bekannt hat, dass er getaufter Christ ist. Überlegen Sie mal, wie viele Millionen katholische Christen haben seit Jahrzehnten täglich den Rosenkranz gebetet für die Bekehrung Russlands, dass dieses atheistische System aufgebrochen wird. Und dann bekennt sich einer als Christ, dieser Gorbatschow. Und was dann in den Folgejahren geschehen ist, bis 1989, das haben ja die meisten von uns alle noch miterlebt. Unser Gott schreibt auch heute Weltgeschichte. Und er lässt die Welt nicht irgendwo da unten alleine wursteln. Wir haben einen Gott, der eingreift. Und es tut so gut, das zu wissen. Gerade auch heute, jetzt in unserer Zeit. Überlegen Sie mal, wenn wir heute diese riesige Krise in Europa haben, um den Euro und so weiter. Gut, diese Krise, kann Ihnen sagen, woher die entstanden ist. Ich habe schon damals, als die EU ihre Verfassung erlassen hat, gesagt, eine Verfassung der Europäischen Union, die ganz demonstrativ den Gottesbezug ausklammert in der Präambel, die wird keinen Bestand haben, diese EU. Und wir sehen heute, was daraus wird. Aber Gott ist auch heute das Volk in dieser Welt nicht egal. Und er wird heute eingreifen und er wird heute, wenn wir ganz unten sind, wird er die Dinge zum Guten wenden. Und es wird deutlich werden, das haben nicht die Regierungschefs bewirkt und auch nicht andere Wirtschaftsfachleute, sondern das hat Gott selber bewirkt. Wie er das tut, weiß ich nicht. Aber damals bei Israel hat auch keiner gewusst, wie das gehen soll. Aber es wird passieren. Es tut so gut zu wissen, dass wir einen Gott haben, der eingreift, dem wir nicht egal sind. Und warum tut Gott das? Steht auch in dieser Lesung am Ende. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang soll jeder erkennen, dass es keinen Gott gibt außer mir. Es wird ganz deutlich werden, die Macht in dieser Welt und das Sagen in dieser Welt haben nicht Politiker, die sitzen nicht am längsten Hebel, haben auch nicht die Gewerkschaftler oder die Wirtschaftsbosse und auch nicht die Banker. Das Sagen in dieser Welt hat der lebendige Gott. Und ihm sind die Zügel der Weltgeschichte nicht aus den Händen geglitten, auch heute nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so stolz, dass ich zu diesem Gott gehören darf. Und ich hoffe, Sie sind auch stolz darauf. Amen.